Herzlich willkommen beim Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Viel Segen beim Hören der Inhalte.
Herzlich willkommen zum YouTube und Spotify und überhaupt Podcast Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Die zweite Woche in einem anderen Format, das wir jetzt miteinander ausprobieren. Und zum Beginn des Gottesdienstes, zu Beginn dieser Predigt, möchte ich beten. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass wir auch auf diesem Weg miteinander Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich, dass du die Worte, die jetzt gesprochen werden, in die Herzen fallen lässt und dass sie zur Ermutigung dienen. Und wir loben und preisen dich über deine Größe. Und wir beten dich an und bekennen, dass du der Herr bist. Gelobt und gepriesen sei dein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Freude. Freut euch. Freuen? Freuen ist, finde ich, in dieser Zeit gar nicht so leicht. Worüber sollen wir uns denn freuen? Stündlich, minütlich verändern sich die Nachrichten. Und ganz ehrlich, momentan sind es keine guten Nachrichten, die uns in den Medien begegnen. Frau Merkel spricht von der größten Krise seit des Zweiten Weltkriegs, von der größten Herausforderung, in der wir nicht nur in Deutschland stehen, sondern in der ganzen Welt. Wie soll man sich da freuen? Freut euch klingt fast wie Hohn in dieser Situation. Kinder werden zu Hause unterrichtet. Das ist nicht nur für die Kinder herausfordernd, das ist auch für die Eltern herausfordernd. Es drohen Ausgangssperren. Es drohen scharfe Begrenzungen des öffentlichen Lebens. Das alles ist neu, das alles ist sehr, 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 sehr schwierig. Ja, und auch für mich ist es ganz komisch, hier jetzt eine Predigt zu halten, ohne großes Publikum, ohne große Resonanz. Und da sollen wir uns freuen. Klar, draußen beginnt der Frühling. Wenn man durch die Stadt Wolfsburg fährt, dann sind rechts und links ganz viele Blumen, die gelb und schön blühen. Ja, das ist ein Grund zum Freuen. Aber dann sind da schon wieder diese Nachrichten, die einem im Radio entgegenschlagen und einem auf den Magen schlagen. Freut euch. Freut euch, das ist aber der Predigttext, den wir heute miteinander betrachten werden, aus Jesaja 66 ab Vers 10. Wir werden uns da mal hineinfuchsen, wir werden uns da mal hineinschleichen und gucken, was dieser Text uns zu sagen hat und welche Parallelen vielleicht auch für uns dort zu entdecken sind. Ich lese jetzt zunächst die Verse aus Jesaja 66. Da steht, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Wer ist der Adressat dieser Verse? An wen ist diese Rede gerichtet, an diese Aufforderung, sich zu freuen? Und was hat diese Situation, die in diesem Bibeltext beschrieben wird, vielleicht sogar mit unserer Situation zu tun? Welche Parallelen sind da zu entdecken. Wir gehen dem ganzen Text in zwei Punkten auf die Spur. Und diese zwei Punkte, die werde ich einmal mit dem Stift hier an das Whiteboard malen, die heißen im Elend neue Hoffnung. Im Elend neue Hoffnung. Das Jesaja-Buch ist eines der umfangreichsten Bücher im Alten Testament. Und seine Bedeutung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das macht im Übrigen auch die Zitierung im Neuen Testament deutlich. Insgesamt befinden sich im Neuen Testament um die 400 Jesaja-Zitate. Das ist eine unglaubliche Fülle. Und das Jesaja-Buch deckt auch eine politisch ganz große Zeitspanne ab. Viele politische Ereignisse im Umfeld von Israel werden beleuchtet und berücksichtigt. In unserem Text geht es um die Zeit nach dem Exil vom Volk Israel in Babylon. Nochmal ganz kurz zur Rekapitulation. Was war denn passiert? Ab circa 733 begann Israel mehr und mehr zu zerfallen. Das Nordreich wurde durch Tiglath-Pileser erobert und ab circa 720 war es mit dem Nordreich zu Ende. Dann gab es dann noch das Südreich Juda. 586 kam Nebukadnezar und zerstörte dieses Südreich. Und wie schon im Nordreich, so auch im Südreich wurde die wichtige und die kulturprägende Oberschicht entführt, nach Babylon verschleppt und zurück in Israel blieb ein ärmlicher Rest. Die Situation im Land Israel war in höchstem Maße unsicher. Armut griff um sich. Der Tempel war zerstört. Israel war inhaltlich, wirtschaftlich komplett am Ende. Und neben allen Problemen der Kriegs- und Leiterfahrung, die ja so eine Situation mit sich bringt, stellte der Untergang des gerade schon erwähnten untergegangenen Tempels eine Riesenherausforderung dar. Der Tempel war das zentrale Heiligtum der Israeliten. Wo sollten sie jetzt ihren Gott anbeten? Was sollten sie tun? Man konnte in dem unreinen Land der Babylonier nicht opfern. Das war schwierig. Es brauchte neue Wege. Sie waren aufgerieben. Im Jahr 539 durfte das Volk Israel rein theoretisch zurück nach Israel. Der große König Kyros, der erließ einen Erlass und sie waren frei. Auf einmal waren sie frei. Aber man darf sich die Gefangenschaft in Babylon nicht so furchtbar knechtisch vorstellen. Die Gefangenschaft in Babylon war eigentlich relativ okay. Die Juden durften sich dort frei bewegen, durften sich entfalten, durften Berufen nachgehen, sodass die Sehnsucht, zurück nach Israel zu gehen, gar nicht so groß war. Denn sie wussten, in Israel ist es unsicher, dort herrscht Armut, in Babylon ging es ihnen gut. Also alles eine herausfordernde Situation. Sie waren, die dort in Israel geblieben sind, irgendwie Gott verlassen. Da war Verunsicherung. Viele wollten ja nicht zurück. Und nun stehen wir ganz am Anfang einer neuen Zeitrechnung. Kein Mensch weiß dort in Israel, wie es jetzt weitergeht. Das ist vielleicht auch bei uns der Fall. Heute, hier und jetzt im Jahr 2020. Auch wir stehen vor einer neuen Zeitrechnung. Kein Mensch weiß auch bei uns, wie es nach dieser Corona-Krise weitergeht. Wirtschaftlich ist es auch bei uns sicherlich eine große Herausforderung. So ein Elend, wie Israel das über Jahrhunderte erlebt hat, haben wir noch nicht. Und dennoch ist eine Verunsicherung auf jeden Fall ja greifbar. Fragen, die man vor einer Woche gestellt hat, die gelten heute nicht mehr. Und ja, da kann Elend vielleicht auch noch kommen. Wer davor die Augen verschließt, der lebt vielleicht auch in einer Traumwelt. Die Situation, in der wir uns heute befinden, die zeigt uns, dass diese Welt vielleicht doch nicht so machbar ist, wie sie dermaleinst erschien. Wir leben ja mit einer hohen Machbarkeit. Wir bestellen im Internet Dinge, die sind einen Tag später da. Alles erscheint machbar. Selbst die Hinauszögerung des Todeszeitpunktes erschien machbar. Große Krankheiten sind bekämpft. Und dann kommt eine Krankheit, die uns auf einmal deutlich macht, wie wenig machbar eigentlich unser Leben ist. Die Menschheitsgeschichte, machen wir uns nichts vor. Die stand immer wieder vor solchen Momenten. Schauen wir zurück ins Mittelalter, wo große Pestwellen über das Land gerollt sind. Nur wir selbst, gerade meine Generation, kennt das natürlich nicht. Wir sind in Wohlstand und in Frieden aufgewachsen. Und nun stehen wir vor einer sehr, sehr großen, herausfordernden Situation. Kriege und Krankheiten, Seuchen haben immer wieder massenweise Elend verursacht. Und gerade in diese Situation hinein spricht auch der Predigttext. Und dieser Text fordert auf zur Freude. Er fordert dazu auf, sich mit Jerusalem zu freuen. Freude mitten im Elend, wie soll das denn gehen? Uns ist nicht zur Freude zumute. Was ist der Grund der Freude? Ich finde, wenn ich mich freuen soll, brauche ich sowas wie Hoffnung. Da muss eine Hoffnung da sein, damit sich Freude entfalten kann. Was ist also der Grund für so viel Hoffnung, die uns in diesem Text entgegenspringt? Wir hatten erstens das Elend im Elend und zweitens neue Hoffnung. In der Gottverlassenheit, die das Volk Israel erlebt, keimt durch diesen Text neue Hoffnung auf. Mitten im erlebten Elend bekommt das Volk eine neue Perspektive. Woher nährt diese Perspektive sich? Im Zentrum steht das Bild der tröstenden Mutter, mit der Gott sich hier vergleicht. Als Vater habe ich mich immer wieder gefragt, warum eigentlich, wenn meine Töchter weinen, sie am ehesten zu ihrer Mutter gehen, zu meiner Frau. Ja, sonst kann man doch mit mir so viel Spaß haben, aber dann, wenn die Tränen groß über das Gesicht rollen, dann ist meine Frau definitiv unersetzlich. Irgendwie kann keiner besser trösten als die Mutter. Und war es nicht bei uns allen so? Tränen sind durch den Vater nur halb so gut zu trocknen. Das liegt an einem heute gelüfteten Geheimnis. Es liegt an der Bindung des Kindes zur Mutter. 9 Monate befand sich das Kind im Bauch der Mutter. Es hat den Herzschlag gehört, es hat den Atem gehört, es hat die Stimme gehört. Es war ganz dicht eingehüllt in den Schutzraum der Mutter. Das versprach Sicherheit, Geborgenheit, Schutz. Und das Kind, das hat man auch nachgewiesen, hat eine Präferenz. Ich glaube, ab dem 3. Monat für das Gesicht der Mutter. Es antwortet dann mit Lächeln. Pädagogisch, psychologisch ist das alles hinreichend bewiesen und erforscht worden. Im Ärzteblatt heißt es, das Kind wird dann zur starken Persönlichkeit, wenn ihm seine Bezugsperson kontinuierlich vermittelt, du bist nicht allein und verloren. Du bist wertvoll und wichtig. Du kannst etwas. Liebe Gemeinde, nichts anderes vermittelt uns der Bibeltext. Nichts anderes. Letztlich wird uns hier in diesem Text ein ganz zärtliches Bild vermittelt von einer innigen Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Wie tröstet denn eine Mutter? Sie wiegt das Kind im Arm. Sie hält es sicher im Arm. Sie wischt die Tränen ab. Sie spricht ihm Mut zu. Sie hält es sicher im Arm. So tröstet eine Mutter. Und so und noch im Längen intensiver möchte Gott sein Volk trösten. Er sieht sein Volk als seine eigenen Kinder an. Und die Kinder, das ist sein Herzenswunsch, sollen in Frieden leben und auch wohnen. Das machen die Bilder aus Vers 12 deutlich, ich lese sie nochmal. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Auch wenn das Elend vor Augen scheint und es so schmerzt, ist er dennoch da. Gott lässt sein Volk nicht allein im Elend. Er tut alles dafür, dass Frieden herrscht. Er ist der Herr. Er steht auch über dem momentanen Elend und hält alles in seiner Hand. Es ist ein vorübergehender Schmerz. Auch für das Volk ist es ein vorübergehender Schmerz, den es natürlich momentan sehr intensiv empfindet. Und diese Trostszenarien, die wir hier im Alten Testament haben, die begegnen uns auch im Neuen Testament. Dieses zärtliche Bild begegnet uns auch in der Offenbarung. Da heißt es, dass Gott abwischen will alle Tränen. Ich habe da vor einigen Jahren schon mal drüber gepredigt. Ich mache das immer sehr deutlich. Wo wischt man denn Tränen ab? Hier. Ganz nah am Augapfel. Und wenn man sich da drüber fühlt, das kann man auch zu Hause mal ausprobieren. Da ist die Haut ganz weich. Und für mich ist das ein ganz, ganz starkes Bild, weil so nah möchte Gott mir kommen. Es ist die Zusage, dass Gott mir abwischen möchte alle Tränen. Bei ihm finde ich Halt und Geborgenheit. Bei ihm finde ich Sicherheit und Trost. Dieser Gott hat eine stark mütterliche Seite. Und diese Seite ist, glaube ich, in der Kirchengeschichte viel zu wenig bedacht worden. Ich bin auch fasziniert von der Spannung, die in diesem Text steckt. Wenn man so ein bisschen in den Kontext hineinschaut, dann hat man nämlich zwei Pole. Der eine Pol ist der heilige Gott. Da heißt es in Kapitel 66, Vers 1, dass der Thron des heiligen großen Gottes der Himmel ist. Und mehr oder minder im gleichen Atemzug hören wir, dass dieser große heilige Gott, den wir gar nicht groß genug denken können, uns so nahe kommt und uns so krass helfen möchte, so zärtlich helfen möchte. Sein Volk steht auf der einen Seite vor der großen und unfassbaren Heiligkeit und auf der anderen Seite ganz nah beim Trost Gottes. Diese Trostworte, sie gelten auch uns. Wir glauben an einen Gott, der sich in der Geschichte nicht verändert hat. Wir bekennen immer wieder, er ist der gleiche gestern, heute und auch morgen und in Ewigkeit. Er ist der Heilige, den wir nicht begreifen, wo wir vielleicht auch fragend gerade vor der jetzigen Krise stehen und uns fragen, was hat das uns zu sagen, Gott? Und auf der anderen Seite ist er auch der ganz Nahe, der uns Trost geben will. Diese Worte haben Menschen zu allen Zeiten Hoffnung gespendet. Sie machen klar, dass ich nicht alleine bin. Diese Worte machen klar, dass Gott die Geschicke dieser Welt in seinen Händen hält. Vielleicht haben wir das auch zu sehr vergessen. Zu einfach war es, die Dinge selber in der Hand zu halten. Vielleicht war das aber auch eine Illusion. Diese Zeit, in der wir uns heute, jetzt befinden, und der Text, beide lehren mich, dass ich es nicht in der Hand habe und dass ich am besten bei Gott aufgehoben bin. Als Christ möchte ich mich immer wieder darauf besinnen, wer eigentlich Herr dieser Geschichte ist. Wer diese Welt eigentlich in den Händen hält, wie es auch ein altes Kinderlied besingt. In Zeiten wie diesen fragen Menschen nach Gott, vielleicht auch ganz neu und ich glaube, zu Recht. Denn wir merken, dass wir offensichtlich selbst nicht weiterkommen. Wir sehnen uns nach Hoffnung, nach Trost, nach Geborgenheit und daraus resultiert die Freude, von der wir eingangs gehört haben. Ich spüre, dass dieses Wort aus Jesaja etwas in mir zum Klingen bringt, etwas zum Schwingen bringt, da ist eine Resonanz. Und diese Resonanz, die wünsche ich euch ganz persönlich auch für die nächste Woche, für die nächsten Tage. Ich möchte euch ermutigen, diesen Text in euren Alltag, der jetzt gerade kein Alltag mehr ist, mit hineinzunehmen. Denkt doch mal in den Häusern über diese Worte aus Jesaja 66 nach. Lasst sie klingen und nachhallen in euren Herzen. Ich möchte euch am Schluss dieser Predigt 4 Fragen mitgeben, die ihr vielleicht am Telefon oder via Skype oder WhatsApp oder welche sozialen Kanäle auch immer miteinander besprechen könnt. Erstens, wo bin ich dem tröstenden Gott in meinem Leben schon begegnet? Erzählt euch davon, schreibt es auf und teilt die Freude darüber miteinander. Zweitens, was löst in mir das Bild des tröstenden, fürsorglichen, ja mütterlichen Gottes aus? Drittens, wo kann ich den Trost Gottes jetzt konkret zu Menschen bringen? Wer in meinem Umfeld braucht Ermutigung? Wie kann diese aussehen? Werdet kreativ miteinander, telefoniert, schreibt euch, schreibt Briefe, vielleicht ist auch das mal eine neue Möglichkeit. Und viertens, ein bisschen was fürs Gehirn, forscht nach, wie die Situation während und nach dem Exil für Israel war. Es ist spannend, sich da auf die Reise zu begeben und mal nachzuforschen, was da eigentlich los war. Eine hilfreiche Internetseite an der Stelle, Wibilex. Wibilex, wibilex.de. Das ist ein Bibellexikon online. Viel Segen damit. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass du uns ermutigen möchtest, jeden Tag neu, dass du an unserer Seite bist und dass du ein Gott bist, der sich über die Geschichte und über die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verändert hat. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Wir beten jetzt ganz konkret für unser Land und für diese Welt, dass du hilfst, diese Epidemie, diese Pandemie zu besiegen. Jesus, du hast alles in deiner Hand und wir sind angewiesen auf deine wunderbare Hilfe. Lehre uns neu, was es bedeutet, dass du Herr der Geschichte bist. Und wir beten für unsere Politiker, für unsere Regierenden, die vor großen Herausforderungen stehen. Und bitten dich, dass du sie recht führst, dass du ihnen Weisheit schenkst und einen Weitblick. Jesus, und wir merken, dass wir in dieser Situation schnell mit unseren Worten am Ende sind. Und deshalb wollen wir alles das, was wir nicht in eigene Worte legen können, in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht unter dem Segen in diese nächsten Tage und in diese nächste Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.